haben das letzte Mal in der Bibelkunde haben wir uns beschäftigt mit der Frage des Kanons des Neuen Testaments oder des Kanons der Bibel, aber hauptsächlich mit dem des Neuen Testaments. Wie ist das überhaupt zustande gekommen? Und eines der Bücher, die schon sehr früh in den ganzen Gemeinden, im ganzen damaligen Römischen Reich sehr schnell akzeptiert war, viel gelesen wurde, wo die Kirchenväter schon sehr früh auch darauf Bezug genommen haben und daraus zitiert haben, ist das Matthäusevangelium. Und tatsächlich aller Voraussicht nach das erste Evangelium, das aufgeschrieben wurde. Auch wenn das manchmal ein bisschen angefragt wird. Wir werden da gleich noch kurz drauf eingehen. Aber so wollen wir uns heute beschäftigen mit dem Buch Matthäus. Matthäus, dieses Evangelium, es ist nicht wie ein Brief geschrieben, wo wie bei den anderen neutestamentlichen Briefen, wo erstmal geschrieben ist, wer der Autor ist, an wen es geht und so weiter, manchmal noch ein bisschen Hintergrund oder sowas, sondern hier fängt es gleich an, Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Es geht sofort in den Inhalt und dann haben manche gefragt, Mensch, von wem stammt denn das eigentlich? Ja, es ist ja gar nicht erwähnt, wer das hier aufgeschrieben hat, aber die Kirchenväter haben schon von Anfang an gesagt, das ist das Evangelium von Matthäus, und zwar dem Jünger Matthäus, dem Apostel. Im Griechischen heißt er Matthäus, kommt wahrscheinlich von einem Wort, was angelehnt ist an Gabe Jahwes, Gabe Gottes. Und wie gesagt, er war einer der Apostel. Und wir finden in Matthäus 9, Vers 9, die Begebenheit, da heißt es, und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in das Haus zu Tisch lag, und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern und so weiter. Und dann heißt es in Kapitel 10, wo dann die 12 Apostel aufgezählt werden, und als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Der Name der 12 Apostel aber sind diese. Der erste Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder, und Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, jetzt eine Hinzufügung, der Zöllner. Und dann geht's weiter. Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Thaddäus, Simon, der Kananäer, und Judas, der Iskariot, der ihn auch überlieferte. Also hier finden wir eine Verbindung, also Matthäus, der Zöllner, der im Zollhaus sitzt, der gerufen wurde, gleich im nächsten Kapitel wird darauf Bezug genommen, das ist der, der auch ein Apostel wurde. Nun, der Name Matthäus kommt auch in den anderen Evangelien vor, aber in dieser Geschichte mit der Berufung des Zöllners, da heißt er Levi. Und aller Voraussicht nach ist also das hatte Matthäus zwei Namen. Matthäus, der auch Levi genannt wurde, oder Levi, der auch Matthäus genannt wurde. Und hier in diesem Evangelium finden wir den einzigen Bericht, wo klar gesagt wird, dass dieser Levi eben der Matthäus war. Und man geht davon aus, dass es hier eine Beschreibung war, sozusagen diese persönliche Note, wie Matthäus selbst, der Verfasser, der Autor, hier von Jesus berufen wurde. Tatsächlich, es gibt manche Theologen, die glauben, das hat man vielleicht später zugedacht oder sowas, aber es gibt einige Hinweise, die eigentlich stark dafür sprechen, dass dieses Evangelium, diese Schriftrolle, dass sie von Anfang an einen Namen hatte, und zwar Kata Matthäon, und zwar nach Matthäus, das Evangelium, Evangelion Kata Matthäon, das Evangelium nach Matthäus. Ein Kirchenvater sagt also, ein Brief oder eine Schrift, das nicht erhobenen Hauptes auch nennt, von wem es ist, das ist sofort anzuzweifeln und so weiter. Also Es gibt im Grunde keinen Grund daran zu zweifeln, dass Matthäus das geschrieben hat. Und tatsächlich, man kann auch davon ausgehen, so ein Zöllner, er war verhasst im Grunde von allen. Ja, wir haben das in der Lehrstunde über diese Zwischenzeit, über zwischentestamentliche Zeit, haben wir das ein bisschen betrachtet. Die haben ja Steuern eingenommen. Sie hatten im Grunde kein Limit. Sie konnten einfach so viel verlangen, wie sie wollten und wurden dadurch sehr reich. Und tatsächlich heißt es in Lukas 19 über den Levi Matthäus, er war ein Oberzöllner. Also er war nicht nur irgendein Zöllner, er war sogar ein Zöllner über anderen Zöllnern. Und es heißt, er war sehr reich. Offensichtlich jemand, der es wusste, die Menschen vielleicht auch über den Tisch zu ziehen. Er war verhasst aus politischen Gründen und aus wirtschaftlichen Gründen, wenn man so will, weil er natürlich den Römern diente und selber aber ein Jude war. Aber Zöllner waren intelligente Leute. Sie konnten schreiben, meistens drei Sprachen sprechen, Griechisch, Latein und Hebräisch, Aramäisch. Sie konnten ja schreiben, lesen, eventuell konnten sie sogar Kurzschrift, also etwas schnell notieren, in Stichworten notieren. Und das könnte dazu beigetragen haben, dass Matthäus hier auch der Erste war, der sich vielleicht ein paar Notizen gemacht hat und dann das Evangelium schreiben konnte. Ich gebe euch mal drei Kirchenväter, also so aus den ersten Jahrhunderten, die das bezeugen. Papias, der lebte im zweiten Jahrhundert, Anfang bis Mitte des zweiten Jahrhunderts, beziehungsweise Ende des ersten Jahrhunderts bis Mitte des zweiten Jahrhunderts. Und er schreibt, Matthäus schrieb in hebräischer Sprache, das kann allerdings auch heißen hebräischer Dialekt, also das wäre dann Aramäisch, das kann beides heißen. Matthäus schrieb in hebräischer Sprache die Reden auf, es übersetzte oder legte aus, sie aber an jeder, so gut er es vermochte. Es ist ein bisschen schwierig zu verstehen, was er genau meint mit dem auch Übersetzen oder Auslegen. Und auf jeden Fall sagt er deutlich, dass Matthäus es aufgeschrieben hat, vermutlich anfangs in Hebräisch oder Aramäisch und es dann aber auch ins Griechische übersetzt hat oder übersetzen ließ. Irenäus, so um 180, also Ende des zweiten Jahrhunderts. Matthäus schrieb sein Evangelium unter den Hebräern in ihrer Sprache oder in ihrem Dialekt zur Zeit, als Petrus und Paulus in Rom predigten und die Gemeinden gründeten. Und Eusebius, einer der frühen Kirchengeschichtler auch unter den Kirchenvätern, wenn man so will, Ende des dritten, Anfang des vierten Jahrhunderts, da Matthäus, nachdem er begonnen hatte, den Juden zu predigen, auch zu anderen Nationen gehen und predigen wollte, legte er sein Evangelium schriftlich fest in der Sprache der Väter und füllte so die Lücke aus, die seine Abwesenheit zurücklassen sollte. Hier gibt es sogar ein bisschen etwas zu dem Hintergrund, warum Matthäus als Erster, es gibt noch ein paar andere Zeugen, die sagen auch, dass Matthäus der Erste war, der das aufgeschrieben hat. Aber Eusebius, er weiß scheinbar, oder er hat gehört, dass Matthäus, er wollte in die Mission gehen. Traditionell heißt es, dass er nach Äthiopien ging und auch dort starb. Und zuvor lebte er aber in Judäa, er lebte unter den Juden. Und damit er nun gehen kann, aber sein Zeugnis als Apostel dennoch Bestand hat, hat er dieses Evangelium aufgeschrieben, schriftlich festgelegt und wie es heißt, um die Lücke auszufüllen, die seine Abwesenheit zurücklassen sollte. Aber er wollte, wenn man so will, an zwei Orten gleichzeitig sein. Er wollte sowohl unter den Juden weiter evangelisieren, missionieren, als auch zu den Heiden gehen, als auch nach Äthiopien oder wo auch immer, ist nicht gesichert. Aber das ist wahrscheinlich der Grund, warum er nun angefangen hat, das Leben und Wirken Jesu aufzuschreiben. Nun, wann hat er das getan? Es gibt viele Theologen, die sagen, irgendwann so zwischen 70 und 90 nach Christi Geburt. Aber die gehen alle davon aus, wenn im Matthäusevangelium davon die Rede ist, Matthäus 24 und so weiter, dass der Tempel zerstört wird, dann kann das ja nicht vorher schon gewusst worden sein und dann deswegen 70 nach Christus war die Tempelzerstörung und sie sagen, also das kann ja niemals eine Prophetie gewesen sein, wenn, dann muss es halt danach geschrieben werden sein und dann so getan, als hätte Jesus davon prophezeit. Das ist natürlich Das ist natürlich Quatsch. Jeder, der glaubt, dass Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes ist, der muss auch in Betracht ziehen, dass das, was er gesagt hat, eine prophetische Kraft hatte. Dass er wusste, was da kommt. Nicht nur in naher Zukunft, sogar in ferner Zukunft. Und die ganzen Kirchenväter machen eigentlich ziemlich deutlich, dass es, also hier Irenäus, er sagt, zur Zeit, als Petrus und Paulus in Rom predigten, hat er das aufgeschrieben. Also noch vor der Zerstörung des Tempels. Wir können also davon ausgehen, dass Matthäus sein Evangelium Ende der 50er oder Anfang der 60er Jahre aufgeschrieben hat. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Ein anderer Grund, warum er so spät datiert wird, ist auch, dass sie immer denken, dass Markus als erstes geschrieben wurde und Matthäus von Markus abgeschrieben hat. Das ist aber absolut nicht zwingend. Da wird vieles irgendwie so aufgeführt und sich zurechtgedacht, sodass dass man da ziemlich auf Abwege kommt. Vielleicht gehen wir darauf beim nächsten Evangelium, beim Markus-Evangelium, noch ein wenig drauf ein. Vermutlich hat Matthäus sein Evangelium auch in Judäa geschrieben. Und zwar einmal, weil es heißt, dass er unter den Juden predigte und außerdem, das sind ganz viele hebräische Begriffe, es sind jüdische Sitten, es sind jüdische Gebräuche oder Orte, die werden nicht näher erklärt, die werden nicht irgendwie erläutert, sondern man merkt, irgendwie wird angenommen, dass das verstanden wird. Ja, ich gebe euch mal ein Beispiel. In Matthäus 15 heißt es, ab Vers 1, dann kommen Pharisäer und Schriftgelehrte von Jerusalem zu Jesus und sagen, warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, warum übertretet auch ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Wenn wir jetzt mal die gleiche Situation uns anschauen in Markus Kapitel 7, da heißt es, und es versammelten sich zu ihm die Pharisäer und einige der Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das ist mit ungewaschenen Händen Brot essen sahen, und jetzt Gedankenstrich, denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht sorgfältig die Hände gewaschen haben, indem sie die Überlieferung der Ältesten festhalten. Also man merkt hier ziemlich deutlich, Markus hat hier offensichtlich eine Zuhörerschaft vor Augen, die vielleicht nicht vertraut sind mit diesen Regeln, mit diesen Bräuchen und erklärt es. Aber Matthäus, er schreibt es einfach so in diesem Bewusstsein, das ist verständlich, das ist klar, das muss nicht näher erklärt werden. Und so gibt es einige Dinge, wo nahegelegt wird, hier scheint eine Vertrautheit zu sein. Außerdem, da werden wir am Ende noch drauf kommen, eine Fülle von alttestamentlichen Zitaten. Also im Hebräer, im Matthäus-Evangelium, da gibt es sehr, sehr viele alttestamentliche Zitate, wo auch offensichtlich eine vorausgesetzt wird. Hier besteht ein Hintergrundwissen, worauf man darauf aufbauen kann und woran man dann erklären kann, erkennen kann, wie das hier zusammenpasst. Noch ganz kurz, was ist das eigentlich für ein Genre, für eine Gattung, so ein Evangelium? Auch darüber wird manchmal ein bisschen gestritten. Jeder, der mal die vier Evangelien durchgelesen hat, der wird merken, also das ist nicht eine Biografie, wie wir es kennen. Es ist auch keine historische Chronologie im eigentlichen Sinne, wie jetzt zum Beispiel in den Büchern Chronik oder Könige, wo es einfach so ein bisschen was nacheinander aufgeschrieben ist, sondern hier verbindet sich Geschichte mit Theologie. Merken wir schon daran, wir erfahren fast nichts über die Kindheitsgeschichte Jesu. Habt ihr schon mal eine Biografie gelesen, wo die Kindheit völlig ausgelassen wird? Ja. Außer die Geburt und dann in Lukas eine Stelle über die Kindheit, erfahren wir sonst nichts über die Kindheit. Aber dann der Anfang des Dienstes Jesu und eine völlige Gewichtung, eine völlige Betonung der letzten Woche Jesu. der Leidenswoche. Ja, also eine ganz klare Zuspitzung, worum es wirklich geht. Und da sehen wir, Evangelium ist es eine eigene Gattung für sich. Man kann das nicht einfach mit irgendetwas vergleichen. Man kann es nicht mit einer Biografie, mit einer Heldenbiografie oder irgendwas vergleichen. Es ist eine Gattung für sich, weil hier Geschichte mit Theologie ganz eng verknüpft ist. Und es hat eine Zielsetzung, dass tatsächlich die Leser hier etwas erfahren, dass sie an Christus glauben. Es ist nicht einfach Unterhaltung oder Geschichtsvermittlung. Wie können wir das Matthäus-Evangelium gliedern? Und ich gebe zu, das ist eine gewisse Herausforderung. Matthäus hat 28 Kapitel. Und wenn man das so liest, dann zwingt sich keine Gliederung so direkt auf, dass man denkt, ach, jetzt, ja klar, man merkt ganz deutlich, hier sind die einzelnen größeren Abschnitte oder irgendwie sowas. Ja, es gibt zum Beispiel das Markus-Evangelium ist da ein bisschen klarer in manchen Unterteilungen. Aber Matthäus, hier gibt es keine Gliederung, die jetzt so völlig offenbar ist, die sich aufdrängt. Und infolgedessen gab es auch schon ganz unterschiedliche Überlegungen, ganz unterschiedliche Vorschläge, wie man das Matthäus-Evangelium gliedern kann. Manche sagen, es ist vielleicht geografisch gegliedert. Also, deutlich ist, es ist nicht einfach nur chronologisch gegliedert. Ja, im Grunde keines der Evangelien so völlig, dass man einfach sagen kann, das ist einfach zeitlicher Ablauf, ja, was als erstes passiert ist und so weiter und so fort und dann einfach so hintereinander weg. Sondern alle Evangelisten, sie haben das Material ganz bewusst zusammengesetzt oder zusammengebaut mit einer Idee, mit einer Intention. Hier wird etwas zusammengefasst, was zusammengehört, oder es wird etwas betont und tatsächlich die Art und Weise, welche Begebenheiten erzählt werden und in welcher Reihenfolge sie erzählt werden, in welchem Zusammenhang sie erzählt werden. Es sagt etwas aus über die Aussage, über die Betonung, die sie hier machen wollen. Es ist alles historisch korrekt, das, was erzählt wird. Es ist alles wahr, hier ist nichts ausgedacht. Aber es ist so vermittelt, so kommuniziert mit einer besonderen Idee, mit einer besonderen Intention. Und diese herauszufinden, ist eben eine besondere Herausforderung, wenn man sagt. Manche haben deswegen gesagt, vielleicht geografisch. Also es beginnt im Raum Galiläa, dann geht es über Samaria und so weiter, bis dann hin im Süden nach Jerusalem, über Judäa nach Jerusalem. Vielleicht ist es einfach nur diese geografische. Aber im Endeffekt kann man das bei fast allen Evangelien sagen, weil dieser grobe Zug durchaus bei allen gegeben ist. Nur im Johannesevangelium merken wir, dass er ein paar Mal mehr gereist ist, dass er mindestens dreimal in Jerusalem war und nicht nur einmal, wie es vielleicht im Matthäusevangelium scheinen mag. Andere haben so ein bisschen andere theologische Konzepte, dass sie denken, ja, vielleicht ist es einfach nur, wie ist die Erkenntnis über Jesus Christus? Also wenn sie dann vergleichen die Namen, die Jesus gegeben werden und diese Erkenntnisstufen und so weiter und das vielleicht alles mehr oder weniger darum kreist, dass es eine Art Fortschritt gibt, wie Jesus erkannt wird und dann am Ende wieder irgendwie ein Abfall oder sowas. Aber das ist nicht besonders überzeugend, auch wenn es natürlich eine schöne Idee ist irgendwie, aber vieles passt dann doch nicht irgendwie richtig rein. Was ich persönlich für am hilfreichsten fand, ist eine Beobachtung, dass fünfmal im Matthäusevangelium sich ein Satz ziemlich ähnlich wiederholt. Und zwar in Matthäus 7, Vers 28 heißt es, und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunte sich die Volksmenge und so weiter. Und dann Kapitel 11, Vers 1 heißt es, und es geschah, als Jesus seine Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte, ging er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Und in Kapitel 13, Vers 53, und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte, ging er von dort weg, und er kam in seine Vaterstadt und so weiter. Kapitel 19, Vers 1. Und es geschah, als Jesus diese Reden beendet hatte, begab er sich von Galiläa weg und kam in das Gebiet von Judäa. Und der letzte ist noch 26, Vers 1. Und es geschah, als Jesus alle diese Reden beendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern: Ihr wisst, dass nach 2 Tagen das Passa ist. Diese Wiederholung sind wie, kommen immer nach größeren Redeblöcken, nach größeren Reden, die Jesus hat. Und tatsächlich ist das vielleicht der markanteste Unterschied von Matthäus zu den anderen Evangelien, dass hier große Redeblöcke, wie große Reden, Predigten abgedruckt sind, aufgeschrieben sind. Und ja, die Bergpredigt oder die Ölbergrede und so weiter und so fort. Wirklich große Reden, wie sie es in keinen anderen in dieser Form gibt. Und dafür können wir tatsächlich 5 ausmachen. Und nach jeder dieser großen Reden heißt es, als Jesus diese Reden vollendet hatte. Ja? Und so können wir durchaus sehen, hier ist eine Art Gliederung, die Matthäus vielleicht selber ein bisschen, wo er selber so eine Struktur gegeben hat. Inhaltlich können wir dieses Evangelium das Evangelium des Reiches nennen. So hat Spurgeon seinen Kommentar zum Matthäus-Evangelium genannt. Das Evangelium des Reiches, tatsächlich ist das ein Begriff, der ganz häufig vorkommt im Matthäus-Evangelium. Robert hat es gerade schon erwähnt, das Reich der Himmel wird immer wieder betont. Übrigens auch in den anderen Evangelien heißt es Reich Gottes. Matthäus spricht auch vom Reich Gottes, aber mehr noch vom Reich der Himmel. Auch ein Hinweis darauf, dass es vielleicht mit jüdischer Zuhörerschaft war. Denn gerade zwischen den Testamenten haben sie es vermieden, den Namen Gottes auszusprechen. Und haben dann immer gesagt, der Name oder des Himmels und so weiter. Und sozusagen, um vielleicht hier keinen Anstoß zu geben, sind gerade bei diesen Reden, wird es häufig das Reich der Himmel genannt. Kann aber auch einfach darauf hinweisen, dass Matthäus sehr wörtlich an dem blieb, was wie Jesus selbst unter den Juden gepredigt hat. Ja? Genau. Also hier können wir diese können wir sozusagen 5 größere Blöcke ausmachen und zu jeder großen Rede gibt es einen Erzählbericht, der dazugehört thematisch, aber den man dann zusammen eine große Rede plus vorhergehenden Erzählbericht kann man dann zu einem Unterpunkt machen. Es geht los mit den ersten beiden Kapiteln. Hier geht es um die Geburtsgeschichte von Jesus. Das ist sozusagen eine Art Einleitung, aber sie leitet auch sofort in das Thema ein. Und interessant ist, hier gibt es viele Verbindungen schon gleich zum Alten Testament. Also hier wird schon sofort hingewiesen. Tatsächlich heißt es ja, es beginnt mit dem Stammbaum Jesu und es heißt Buch des Ursprungs im Griechischen Biblos Genesios, also Genesis. Hier kommt es vor, genauso wie im ersten Buch Mose. Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids und des Sohnes Abrahams. Also hier wird gleich diese Verbindung zum Alten Testament gezogen und hier seine Abstammung, dass er halt, hier heißt es in Vers 6, Isai aber zeugte David den König, betont, ja. David aber zeugte Salomo von der Frau des Uriah und so weiter und so fort. Und dann heißt es in Vers 16, Jakob aber zeugte Josef, den Sohn des Marias, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Also hier wird deutlich gemacht, von wem Jesus abstammt. Beginnt bei Abraham, über David bis hin zu Jesus. Und seine Geburtsgeschichte, die, wie Maria, die Jungfrau, schwanger wird, dann erfahren wir im Kapitel 2 die Weisen aus dem Morgenland, die kommen und den König der Juden sehen wollen, weil sie seinen Stern gesehen haben. Josef wird gewarnt, sie müssen nach Ägypten fliehen. Es gibt das Massaker von Bethlehem und dann die Rückkehr nach Nazareth, nachdem Herodes gestorben ist. Und dann finden wir in Kapitel 3 einen Sprung. Und hier geht es dann tatsächlich los. In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Hier ist die Kapitel 3 bis 7, wir können sie nennen, der Anbruch des Königreiches. Der Anbruch des Königreiches. Und hier finden wir in den Kapiteln 3 und 4 diesen Erzählbericht des Anbruchs. Ja, Johannes der Täufer, seine Predigt, seine Bußpredigt. Jesus selbst wird getauft und damit beginnt sein öffentlicher Dienst. Und in Kapitel 4 lesen wir dann von der Versuchung in der Wüste und den Anfang der Predigt von Jesus in Galiläa, Anfang seines Dienstes. Und dann finden wir den ersten großen Predigtblock, und zwar die Lehre über das Gesetz, die Kapitel 5 bis 7, die sogenannte Bergpredigt, geht ja los mit den Seligpreisungen, eine Erklärung des Gesetzes, also nicht nur äußerliches Halten, sondern dass das Gesetz wirklich erklärt wird, dass es ins Herz geht, dass es auch um das Innere geht. Es gibt eine Warnung vor Heuchelei und Formalismus, also in Kapitel 6. Dann in Kapitel 7 werden zwei Wege aufgezeigt. Entweder den Weg des Glaubens und der guten Werke und Früchte oder den Weg des Unglaubens, den Weg der Torheit, den Weg der Verdammnis. Und dann heißt es, wie schon gerade erwähnt, und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunte die Volksmenge sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Also hier ist Jesus, der mit einer Vollmacht auftritt und das Gesetz des Reiches verkündet. In Kapitel 8 bis 10 finden wir der Dienst im Königreich. Und hier sind die ersten Kapitel 8 und 9, die Erzählberichte über den Dienst. Erfahren wir einmal den Dienst von Jesus. Er heilt viele und er macht Wunder. Hier werden Unreine, Aussätzige gereinigt. Allein durch die Kraft seines Wortes kommt ein Diener, wird er wieder gesund. Jesus hat Macht über die natürlichen und auch die dämonischen Kräfte, also über die Naturgewalten und über Besessene, über die Dämonen. Und dann erfahren wir, wie er Matthäus beruft, den Zöllner, wie wir das eingangs gelesen haben. Und eine Freude über das Neue, was gekommen ist. Über diesen neuen Dienst, den Jesus bringt. Ja, wir finden das mit diesem Gleichnis auch von dem Flicken, neuen Flicken auf einem alten Kleid, das nicht geht. Ja, oder neuen Wein, der nicht in alte Schläuche passt. Hier bricht etwas Neues an und hier gehört eine Freude dazu, sodass auch die Hochzeitsgäste nicht fasten können, während der Bräutigam da ist. Hier hat etwas Freudiges, etwas Schönes begonnen und das passt nicht in diese alte Form. Und dann finden wir weitere Heilungen von Unreinheit, von Tod, von Blindheit und Besessenheit. Und dann endet das 9. Kapitel mit einem Gebet, das Jesus seinen Jüngern angeht. Darum spricht er zu seinen Jüngern, in Kapitel 9, Vers 37, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Also wir finden in diesen Erzählberichten diesen Dienst von Jesus, dass etwas Neues ist, dass etwas Gewaltiges ist, etwas mit großer Macht, mit großer Vollmacht. Und jetzt sagt er seinen Jüngern, nun lernt zu beten für Arbeiter in dieser Ernte, in diesem neuen Dienst des Königreiches. Und da finden wir dann die nächste große Lehre, und zwar in Kapitel 10, die Lehre über Mission und Dienst. Und hier geht es um die konkrete Aussendung der Jünger. Aber hier warnt Jesus auch vor den Leiden, die das mit sich bringt. Er erklärt seinen Jüngern, dass da, wo sie nun in diesem neuen Reich, in diesem Reich der Himmel dienen werden, sie auch verfolgt werden und gehasst werden. Aber gleichzeitig gibt er ihnen auch Trost. Der Vater sorgt für euch. Hier finden wir diese wunderbaren Worte, dass Jesus sagt, nicht ein Spatz fällt vom Himmel, ohne dass der Vater es weiß. Nicht ein Haar fällt von eurem Haupt, ohne dass der Vater es weiß. Der Vater ist besorgt um euch. Ja? Er erklärt hier, dass sie geborgen, dass sie getrost sein können, dass trotz all der Leiden und trotz des Hasses aufgrund des Dienstes Gott auch bei ihnen sein wird und für sie sorgen wird, sie auf die Vorsehung Gottes vertrauen können. Aber auch dieser Dienst, dieses Privileg des Dienens seine Kosten hat. Klare Anweisungen, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Es gibt Kosten. Es muss etwas verlassen werden zur Not. Es muss etwas aufgegeben werden. Man muss sich selbst verleugnen, um Christus dienen zu können. Also eine große Predigt über Mission und Dienst im Reich, im Königreich. Dann finden wir den nächsten Abschnitt in Kapitel 11 bis 13. Und das kann man überschreiben mit das Wesen des Königreiches. Hier geht es darum, wie ist eigentlich dieses Königreich, dieses neue Reich, das Christus bringt, wie ist es zu verstehen? Und hier finden wir in den Kapiteln 11 und 12 wieder Erzählberichte. Und da geht es um Missverständnisse, um Unsicherheiten, um eine Umkehr der Erwartungen. Wir haben das in der Lehrstunde über diese zwischentestamentliche Zeit schon mal behandelt. Ja? Israel wurde von den Römern eingenommen und alles war nicht mehr so, wie es war. Und es gab politische Unruhen und man erwartete irgendwie, wenn der Christus kommt, dann wird er die Römer austreiben und wird hier wieder ein Königreich aufrichten, so wie bei David, ja, und wie bei Salomo. Und hier in diesem Abschnitt, da geht es tatsächlich um dieses Wesen des Reiches, der Himmel. Es beginnt mit Johannes dem Täufer. Und er sendet einige seiner Jünger zu Jesus und sagt, bist du der, der kommen sollte? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Weil irgendwie passte das nicht zusammen. Sie erwarteten doch jetzt ein Gericht über die Römer, ein Gericht über die Ungläubigen, dass alles wieder, die Axt ist schon den Bäumen an die Wurzel gelegt und so weiter. Jetzt wird irgendwie ein radikaler Umbruch. Und irgendwie sah das alles nicht so aus. Johannes der Täufer saß im Gefängnis und hier gibt es diese Unsicherheiten. Ist unsere Erwartung richtig gewesen? Was ist, bricht jetzt das Reich Gottes an oder nicht? Und Jesus erklärt, ja. Vielleicht können wir das kurz lesen. Vers 4, Kapitel 11, Vers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt. Und Armen wird gute Botschaft verkündet. Und glückselig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Deutlicher Hinweis auf Jesaja 35 und Jesaja 24 als eine Erfüllung. Hier beginnt das Reich Gottes. Genau das ist mitten unter uns. Und das muss geglaubt werden. Armen wird gute Botschaft verkündet. Ja? Genau. Und dann geht es hier noch weiter, dass Jesus sich selbst auseinandersetzen muss, auch mit den Vorwürfen. Denn Johannes ist gekommen, der weder aß noch trank, und sie sagen, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen, damit ist Jesus selbst gemeint, ist gekommen, der isst und trinkt, und sie sagen, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und die Weisheit ist gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Hier gibt es falsche Erwartungen. Also Johannes hat nicht gepasst irgendwie, und Jesus passte denen auch nicht, und es war alles nicht so, wie sie sich das erwartet haben. Und Jesus fährt fort mit den Weherufen über die jüdischen Städte, Chorazin und Bethsaida und Kapernaum. Und interessanterweise sagt er, also vor dem Gericht wird Sodom und Tyros und Sidon, also das waren so die gottlosesten Städte, die man sich vorstellen konnte, ja. Also da, die schon im Alten Testament gerichtet wurden, die immer wieder den Zorn Gottes, das Zornurteil Gottes bekamen. Und Jesus sagt, also denen wird es besser gehen im Gericht als diesen jüdischen Städten. Hier wird etwas umgekehrt von der Erwartung, von diesem Selbstverständnis. Auch eine Umkehrung, dass er sagt, also die, die, die Weisen und Verständigen, die haben es nicht erkannt. Aber die Unmündigen, denen hat Gott es geschenkt, dass sie erkennen dürfen. Plötzlich wieder eine Umkehr. Die Weisen, die Schriftgelehrten, die von denen man denkt, sie müssen doch als erstes auffassen und erkennen, wenn Gott etwas sagt, die haben es nicht erkannt. Aber die, von denen man sie gar nicht erwartet hat, die nehmen es auf. Hier heißt es, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Ja. Vers 25, Kapitel 11. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Eine Umkehrung. Plötzlich werden die Mühseligen, die Beladenen, die Ruhe und Frieden für ihre Seele finden. Es geht weiter mit einem Sabbatstreit, aber der gerade darum geht auch, dass Jesus sich darstellt, nicht als ein harter Richter, als ein König, der reinhaut, sondern jemand, der barmherzig ist, der sieht die Leiden, er sieht die Not, er sieht die Gebrechen, er sieht die Krankheiten, er ist voller Barmherzigkeit und Mitleid, er ist ein barmherziger und mitleidender König, der das geknickte Rohr nicht bricht und den glimmenden Docht nicht auslöscht. Und so fordern die Schriftgelehrten und Pharisäer, sie fordern Zeichen und verstehen nicht, wer da vor ihnen steht. Und selbst Jesu eigene Familie hält ihn, versteht ihn nicht und erkennt nicht recht, was sein Auftrag ist, was sein Dienst ist. Und er, in Kapitel 12, endet Jesus damit, dass er sagt, denn wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Also ein Unverständnis, eine Reaktion, die so ganz die Erwartungen umdreht. Und dann beginnt in Kapitel 13 dann die große Lehre über das Reich. Sieben Gleichnisse über das Reich der Himmel. Hier haben wir dann die Gleichnisse vom Sämann, vom Unkraut, vom Senfkorn, vom Sauerteig, von dem Schatz und der Perle, vom Fischernetz. Alles unterschiedliche Aspekte, unterschiedliche Bereiche, die hier betonen, wie das Reich der Himmel, wie das Reich Gottes, wie es ist, wie es wächst, wie es innerlich ist, wie es über die Zeiten verläuft und eben nicht, wie die Erwartung ist der Menschen. Es ist das, was so ganz klein beginnt, wie ein Senfkorn, ja, und doch groß wird. Es ist wie dieser Sauerteig, der sich vermengt und so weiter. Das ist alles eine Art Kommentar dazu, warum auch so viele es nicht verstehen und eine Erklärung, wie es recht zu verstehen ist. Dann finden wir den nächsten Abschnitt, im Grunde noch die letzten Verse von Kapitel 13 gehören dazu, ab Vers 53. Hier geht es dann um den Unglauben in Nazareth. Aber hauptsächlich dann die Kapitel 14 bis 18. Und ich habe es genannt Freude und Leid des Königreiches. Die Kapitel 14 bis 17 sind Erzählberichte. Es beginnt hier mit dem Tod des Täufers. Oder wenn man so will, am Ende von Kapitel 13 Unglaube in der Stadt, wo Jesus aufgewachsen ist, in Nazareth. Ja? Und dann Tod des Täufers. Plötzlich hier große Trübsal, große Not. Hier gibt es Leid in dem Reich, in diesem Königreich. Aber dann auch Speisung der 5000. Hier werden Menschen gesättigt, sie werden ernährt auf wundersame Weise. Es gibt einen Sturm auf dem Wasser. Leid. Und Jesus geht auf dem Wasser und es wird alles still. Und selbst Petrus geht auf dem Wasser ihm entgegen. Und als er sinkt, zieht Jesus ihn wieder hoch. Freud und Leid im Reich Gottes. Es geht weiter mit Heilungen. Kapitel 15. Die Freiheit von den menschlichen Überlieferungen. Hier diese Auseinandersetzung mit Menschen geboten. Die syrophönizische Frau, eine heidnische Frau, deren Tochter geheilt wird, weil sie im Glauben beharrt. Und dann werden die Speisung der 4000 bei der syrophönischen Frau auch erstmal dieses Leid. Jesus tut so, als würde er sich abwenden, als würde er sich nicht um sie kümmern. Die Jünger wollen sie schon zurückschicken und dann doch, dass er sich in Barmherzigkeit ihr zuneigt und Heilung schenkt. Speisung der 4000. Dann Kapitel 16 fordern die Pharisäer wieder ein Zeichen, die Pharisäer und Sadduzäer. Und Jesus warnt vor ihnen. Und man merkt hier entsteht eine Kontroverse, eine Feindschaft, die selbst Pharisäer und Sadduzäer, die eigentlich verfeindet sind, verbündet in ihrem Angriff gegen Jesus. Jesus warnt vor ihnen und er fragt seine Jünger, was glaubt ihr, wer ich bin? Und hier gibt es das Bekenntnis des Petrus, in Kapitel 16, ist uns allen bekannt. Also dieses, das hat nicht Fleisch und Blut dir geoffenbart, sondern der Vater aus dem Himmel. Also hier eine Erkenntnis, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Was für eine Freude, eine Erkenntnis, ein Glaube, eine Wahrheit, die Gott geoffenbart hat. Und dann gleich im nächsten Abschnitt das Leid, dass Jesus auch Petrus ordentlich zurechtweisen muss. Satan, geh hinter mich. Dass er so viel Unverständnis noch hatte, doch noch so irdisch gesinnt war, noch so eine falsche Sicht hatte. Und es endet mit Bedingungen der Nachfolge. Und Kapitel 17, dann den Berg der Verklärung, auch wieder eine Freude. Oh, Christus wird gesehen als verherrlicht. Ja. Er scheint heller als die Sonne. Und Petrus wird am liebsten Hütten bauen und dort bleiben. Und dann müssen sie doch wieder ans Tal und merken, sind konfrontiert mit Unglaube. Ja, wo die Jünger sagen, also irgendwie dieses Kind, das konnten wir nicht heilen. Was ist da los? Ja? Und Jesus selbst sagt, Mensch, wie lange muss ich euch noch ertragen? Freud und Leid im Königreich. Es zeigt hier etwas an. Und hier ist auch die Leidensankündigung von Jesus in Kapitel 17. Und es beginnt und es führt dann über zur Lehre, zu der nächsten großen Lehreinheit, zu der nächsten großen Predigt, Kapitel 18. Und das ist eine Lehre über Verführung und Vergebung. Also genau mit diesem Thema von Freude und Leid, von diesem Kampf, von dieser Spannung, von diesen Problemen innerhalb des Königreiches hier auf dieser Welt. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich um mit Verführung? Wie gehe ich um mit Vergebung, wo jemand anders an mir sündigt? Und Jesus, er predigt über die wahre Größe im Himmelreich. Nicht der ist groß, der sich für den Größten hält, sondern der, der bereit ist zu dienen. Auch hier, er verkehrt die Verhältnisse um. Ja? Der wird am meisten geehrt, der am meisten dient. Und Jesus warnt eindringlich vor der Verführung. Ja? Wie finden wir das mit dem, besser ist einen Mühlstein um den Hals gehängt zu bekommen, als eines der Kleinen zu verführen. Und er ruft zur Vergebung auf. Matthäus 18 ist bekannt für diese sogenannte Gemeinderegel. Oder, ja, also, übrigens kommt nur in Matthäus vor, dass Gemeinde überhaupt erwähnt wird. Und jedes Mal innerhalb dieses Freud und Leid. Und vor allem geht es hier um das Leid, um diese Anfechtung. Die Pforten des Himmels werden sie nicht überwinden. Und dann auch, wenn ein Bruder gegen dich sündigt, dann tritt zuletzt vor die Gemeinde. Ja, also es ist sozusagen der Umgang mit Verführung, mit Verfolgung, mit Sünde, in der hier Gemeinde erwähnt wird. Und dann der unbarmherzige Knecht, dieses Gleichnis, von dem viel vergeben wurde und der dann seinem Mitknecht nicht vergeben will. Also eine deutliche Anzeige, wir müssen als Christen einander vergeben. Unser Umgang mit Verführung und Sünde und Leid in dieser Welt ist, wir müssen lernen, was es heißt zu vergeben. Ja. Dann finden wir die Kapitel 19 bis 25, das Königreich und Gericht. Und auch hier finden wir den ersten Teil des Erzählberichte, Kapitel 19 bis 22. Und hier ist wieder geht es darum, wie ist die erwartete Haltung derer, die zu Jesus gehören? Also wie sollen sie leben? Wie sollen sie sich selbst beurteilen? Ja, wie sollen Christen beurteilt werden? Hier geht es um Ehescheidung und Verzicht. Also dass man nicht einfach, dass man sich nicht einfach scheiden lassen soll, sondern Acht gibt hier auf eine Ordnung, auf eine Klarheit, dass es solche gibt, die um des Reiches willen allein bleiben. Dass sie gewarnt werden vor dem Betrug des Reichtums. Dass sie besser sich einen himmlischen Schatz erwerben sollen, als einen irdischen, der von den Motten zerfressen wird. Und Kapitel 20, Gleichnis von dem Arbeiter im Weinberg. Es wird von den Christen verlangt, dass sie nicht neidisch sind auf andere. Dass sie nicht in eine Art Wettbewerb gehen und nach ihrem Verdienst fragen und sagen, also ich habe doch schon länger gearbeitet, ich bin doch schon länger Christ, ich muss doch einen höheren Lohn bekommen. Sondern dass sie leidensbereit sind. Dass sie bereit sind, etwas auf sich zu nehmen. Kapitel 21 finden wir dann den Einzug nach Jerusalem, Tempelreinigung, der verdorrte Feigenbaum. Und dann geht es weiter in Kapitel 22 auch mit einigen Streitgesprächen, die mehr oder weniger auf Christus als den Messias dann hindeuten. Also wir finden das Gleichnis vom Hochzeitsmahl. Und dann endet es mit dieser Frage nach dem Christus, ja, wo Jesus hier auf den Psalm 110 eingeht und sagt, ja, zu wem spricht denn Jesus dann, wenn er von seinem Herrn spricht? Ja? Ist der Christus nicht der Sohn Davids? Wie nennt er ihn dann seinen Herrn? Ja? Und hier eine Zuspitzung sozusagen auf Christus. Und es geht dann um in einer großen Predigt, Kapitel 23 bis 25, eine Lehre über den Fortbestand und das Gericht. Und hier beginnt Jesus sozusagen die Ungläubigen zu richten. Er erklärt, wie die Gemeinde verfolgt wird, und dann das letzte Gericht. Ja, in Kapitel 23 die Wehrufe über Schriftgelehrte und Pharisäer, Klage über Jerusalem. Er kündigt ein Gericht an. Kapitel 24 die Ölbergrede, die unmittelbare und die weitere Bedrängnis der Gemeinde bis zum Ende. Ja, da wo es Trübsal und Verfolgung und Kriege geben wird, in dieser letzten Zeit, wie wir auch in der Konferenz gelernt haben. Ja. Und dann Kapitel 25, ein Aufruf zur Wachsamkeit, ja, Gleichnis von den Jungfrauen, Gleichnis von den Talenten, und dann am Ende von Kapitel 25 das letzte Gericht, da wo aufgedeckt wird, was eigentlich in den Menschen drin war, was sie getan haben, und wo Jesus als König scheiden wird, die Schafe von den Böcken und eine ewige Trennung bereiten wird. Das war quasi die letzte große Rede, und dann finden wir im letzten Abschnitt, Kapitel 26 bis 28, Tod und Auferstehung des Königs. Es geht los in Kapitel 26 mit der Anschlagsplanung, dann wird er gesalbt auf sein Begräbnis hin sozusagen, dann kommt das Passamahl, das dann zum Abendmahl übergeht, dann der Kampf in Gethsemane, Gefangennahme, sein Verhör vor dem Hohen Rat, die Verleugnung von Petrus, Kapitel 27, Verhör vor Pilatus, der eigentlich weiß, dass er unschuldig ist und ihn dennoch verurteilt, dann wird er gekreuzigt und ins Grab gelegt, und Kapitel 28 dann die Auferstehung und die Begegnung vor den Jüngern und zuletzt die Aussendung und Verheißung. Also hier, wenn man so will, es gibt diese Einleitung, dann fünf Blöcke mit Erzählberichten und einer großen Lehre, einer großen Predigt, und dann sozusagen den großen Schlusspunkt, Tod und Auferstehung des Königs. Und das ist auch tatsächlich, wenn wir sagen, das Evangelium des Reiches. Wir wollen uns in den neutestamentlichen Büchern einmal darüber Gedanken machen, was lehrt dieses Buch besonders über Christus? Und was lehrt dieses Buch besonders über die Rettung? Ja? Und über Christus lehrt das Matthäusevangelium tatsächlich sehr betont, Jesus ist der König. Der verheißene Messias, Jesus Christus, ist König. Wir haben schon gesagt, ja, es wird die Abstammung von David wird betont. Und ich lese euch das nochmal vor, weil das wirklich interessant ist. Hier heißt es, Buch des Ursprungs Jesu Christi. Und das Erste, was er nennt, ist des Sohnes Davids und dann des Sohnes Abrahams. Und dann geht's los. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob und so weiter. Also, aber die Überschrift ist, es geht mir darum, Jesus ist Nachkomme von David und von Abraham. Ja, David zuerst gesetzt und dann bei David heißt es David, den König. Also Jesus ist dem Fleisch nach ein rechtmäßiger Nachkomme der Königsdynastie. Die Weisen aus dem Morgenland, sie suchen den König der Juden, der vor kurzem geboren ist, denn sie haben seinen Stern gesehen. Und es ist wie eine Klammer. Was steht dann über dem Kreuz? In Kapitel 27, vorletzten Kapitel, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und so finden wir auch überall da, wo es wird betont, eines der Hauptmerkmale, eines der Hauptthemen ist das Königreich der Himmel. Und zu jedem Königreich gehört ein König. Und was Jesus hier darstellt, ist, er ist der König. Er ist der Sohn Davids. Er wird häufiger auch in dem Evangelium als Sohn Davids angerufen. Er wird gerufen als Sohn Davids. Erbarme dich meiner, ja, wie die Blinden und so weiter rufen. Kommt häufiger vor. Oder Hosianna, dem Sohn Davids, ja, als er nach Jerusalem einzieht. Er ist der König, aber eben nicht so, wie die Menschen es erwarten. Auch das ist, dein Reich ist nicht so, wie die Menschen es erwarten. Es beginnt hier mit diesem Geschlechtsregister, um seine königliche Abstammung auszumachen. Aber hier geht es auch darum, dass er hat die Autorität, er hat die Vollmacht. Im letzten Kapitel, in den letzten Worten, da spricht Jesus von seiner königlichen Autorität. Man kann es nicht anders deuten. Hier heißt es, und Jesus trat zu ihnen und redete zu ihnen und sprach, Kapitel 28, Vers 18, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Nun, er hat königliche Macht, sowohl im Himmel als auch auf Erden. Und deswegen geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das Gesetz dieses Königs, es soll hinausgehen zu allen Nationen. Und tatsächlich, er ist der Gesetzgeber. Die Bergpredigt macht das deutlich. Er hat die Autorität, er hat die Vollmacht, das Gesetz zu erlassen. Und das macht er in der Bergpredigt, aber auch gerade durch die vielen Lehren, ja, durch diese vielen großen Lehreinheiten, auch die vielen Gleichnisse, 45 Gleichnisse sind allein im Matthäus-Evangelium, lehrt er sein Volk sein Gesetz und seine Wahrheit. Und tatsächlich finden wir auch, er ist nicht nur König der Juden, sondern Matthäus betont ausdrücklich, dass Jesus König ist über Juden und Heiden, über die Juden und die Nationen. Matthäus 12, Vers 17 heißt es, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat, ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Nationen Recht verkünden. Matthäus ist sehr darum bemüht, schon zu sagen, schon im Alten Testament wird ganz klar, dass der Messias nicht nur der König der Juden ist, sondern dieser König der Juden, er wird der König der Welt. Und so auch der große Missionsbefehl. Ja, alle Nationen gehören unter die Autorität Jesu. Er ist der König nicht nur einer Nation, sondern der König der Welt. Und er kommt wieder. Auch das macht Matthäus sehr, sehr deutlich. Die viele Warnungen, viele Gleichnisse, die davor warnen, dass der König wiederkommt. Und wie werden wir dann befunden? Wie werden wir dann beurteilt? Ja, was für eine Haltung haben wir? Aber auch, was für ein Privileg ist es, zu ihm zu gehören. Kapitel 19, Vers 28, da heißt es, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, das heißt, wenn eine neue Erde da ist, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird. Ja, königliche Bilder hier. Jesus, er wird sitzen auf dem Thron der Herrlichkeit und er wird werdet auch ihr auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und Kapitel 25, große Weltgericht, wo er auch sagt, da spricht der König zu denen zu seiner Rechten, geht hin zur Freude und erbt das Reich, ja, meines Vaters. Dann finden wir, also wirklich betont ist hier Matthäus, er stellt Jesus als den König dar. Den König mit rechtmäßiger Abstammung. Er ist sozusagen der König der Juden. Er ist der König aber auch über alle Heiden. Und er ist der König, der völlige Autorität hat, Gesetze zu erlassen, Recht zu sprechen und am Ende zu richten. Und dieser König, er ist Gott und Mensch zugleich. Achso, übrigens, die Abstammung von Abraham, es weist auch darauf hin, hier erfüllt sich diese Verheißung, dass in ihm alle Nationen gesegnet werden sollen. Ja, deswegen David und Abraham, die hier so herausgegriffen werden. Das ist also König und dann König über alle Nationen. Dieser Segen geht hinaus zu allen Nationen. Wir finden also menschliche Abstammung, allein schon in einem Geschlechtsregister, aber schon gleich im ersten Kapitel auch, da wird er nicht nur Jesus genannt, sondern wie wird er noch genannt? Matthäus Kapitel 1, in Anlehnung an ein Wort aus Jesaja. Sehr gut, Christian. Immanuel. Immanuel. Was heißt Immanuel? James. Gott mit uns. Genauso. Also hier finden wir Immanuel. Er ist der Gott mit uns. Denn Matthäus 1, Vers 23, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Und dann, das war das erste Kapitel, ja? Kapitel 28, das letzte Kapitel, da sagt er die allerletzten Worte, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Gott mit uns, ich bin mit euch. Bis in alle Ewigkeit, bis zur Vollendung des Zeitalters. Heißt auch in Matthäus 1, Vers 18, dass Maria schwanger vom Heiligen Geist ist. Also hier wird beides betont. Jesus ist Gott und Mensch. Es ist sehr, sehr wichtig, dass Matthäus das hier auch betont. Und es gibt diese trinitarischen Formeln, ja, in dem Namen Singular des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, also ein Name, aber drei Personen. Bei der Taufe sind dann der Vater, der spricht, Jesus, der getauft wird, der Heilige Geist, der wie eine Taube auf ihn kommt. Trinitarische Begebenheiten, trinitarische Formeln oder Zusammenstellungen, wo klar wird hier, Jesus ist Gott. Und hier gibt es, Gott besteht in einer heiligen Dreieinigkeit. Und wir finden auch Sohn des Menschen. Jesus bezeichnet sich selbst häufig als Sohn des Menschen. Und das ist interessant, weil für uns klingt das so, wie er sagt, okay, er will einfach seine Menschlichkeit betonen. Ja? Er nennt sich nicht immer Sohn Gottes, was er ja auch machen könnte, sondern er nennt sich Sohn des Menschen. Und wir wissen, beides ist richtig. Aber Sohn des Menschen ist eigentlich tatsächlich eher eine Bezeichnung für beides. Für Sohn Gottes und Mensch. Und zwar hat es eine Art eschatologische, eine Art endzeitliche Verbindung. Wenn Jesus von Sohn des Menschen spricht, dann häufig im Zusammenhang eigentlich von der Endzeit, von dem, dass er wiederkommen wird. Zum Beispiel heißt es in Kapitel 27, und der hohe Priester sagte zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und Jesus spricht zu ihm, du hast es doch gesagt, dass ich sage, doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, er hat gelästert, was brauchen wir noch Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Lästerung gehört. Also der hohe Priester fragt, bist du der Sohn Gottes? Und er sagt, ich habe doch gesagt, siehe, der Sohn des Menschen, er wird kommen. Und plötzlich merkt der hohe Priester sofort, oh, eine Lästerung. Wie kann das sein? Manche könnten das ja verstehen, oh, er hat doch nur gesagt, ich bin ein Sohn des Menschen, ich bin nur ein Mensch. Ja? Aber nein, es ist ein Hinweis auf Daniel 7, ab Vers 13, habt ihr sicherlich schon gelesen. Ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völkernationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum so, dass er es nicht zerstört wird. Also hier darauf bezieht Jesus sich, wenn er sagt, Sohn des Menschen. Dass er hier der ist, der diese ewige Herrschaft hat und sowohl Gott als auch Mensch ist. Alt an Tagen, aber auch wie ein Sohn eines Menschen. Was lehrt das Matthäus-Evangelium über die Rettung? Das Matthäus-Evangelium betont vor allem die moralische Schuld. Die Sünden sind oft im Plural. Das ist vielleicht eine interessante Begebenheit. In den paulinischen Briefen lesen wir häufig von der Sünde als eine Art Knechtschaft, als eine Gesetzgebung, als eine Sklaverei. Und Sünde ist betont erst einmal als eine Art feindliche Macht. Ja? Im Matthäusevangelium ist es auch, ja, in Matthäus 12 ist dann der Gebundene, wo Jesus in das Haus des Starken eingeht und ihn losmacht und so weiter. Also auch das ist auch im Matthäus-Evangelium, aber die Betonung ist eher auf sozusagen den einzelnen Sünden, auf diese einzelnen moralischen Übertretungen des Gesetzes. Hier finden wir Matthäus 6, also die bekannte Vater Unser. Und hier heißt es, und vergib uns unsere wörtlich Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und dann heißt es, Vers 14, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, wird auch der himmlische Vater euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird auch euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Jesus spricht im Matthäus-Evangelium von jedem unnützen Wort, das gerichtet wird. Matthäus 15, Vers 19, denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Eigentlich stehen die hier alle im Plural. Also man könnte sagen, Mordgelüste, Ehebrüche, Unzuchtgelüste, Diebereien. Also hier wird betont, diese Fülle von einzelnen Taten, von einzelnen Sünden, die uns beschmutzen. Und wir werden und müssen gerettet werden vor der Strafe für jede einzelne Sünde. Hier wird das betont. Und ja, die Strafe der Sünde ist die Hölle. In der Bergpredigt heißt es, wer aber sagt, du Narr, der wird der Hölle des Feuers verfallen sein. Ja, ein einziges Wort und die Höllenstrafe. Matthäus 10, Vers 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen, fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag, in der Hölle. Wir müssen gerettet werden wegen jeder einzelnen Sünde vor der Strafe der Hölle. Und wie wird gerettet? Matthäus bezeugt das stellvertretende Sühneopfer. Matthäus 1, Vers 21, da geht es gleich los. Und sie wird einen Sohn gebären und soll seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Und dann Matthäus 20, 28, so wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er bezahlt mit seinem Leben. Und dann beim Abendmahl Matthäus 26, 28, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. klare Theologie. Man nennt es Soteriologie, also Heils- oder Rettungslehre. Wie wird gerettet? Und zwar durch stellvertretendes Sühneopfer. Gott, Jesus, gibt sein Leben zur Vergebung von Sünden. Wer wird gerettet? Die Bußfertigen. Matthäus betont, und das passt sehr gut auch zu Matthäus selbst, er war ein Zöllner. Das heißt, er war der Verachtetste. Und es kommt in Matthäus Evangelium häufiger vor, da werden die Zöllner zusammen mit den Huren und den Sündern erwähnt. Niedrigste Kategorie. Unterste Kategorie. Aber gerade denen wird zugesagt, Unmündige, Kranke, bekennende Sünder. Solche, die wissen, wie schwach sie sind. Ja, solche, die wie Kinder das Reich Gottes aufnehmen, weil sie wissen, sie haben nichts zu geben. Die sind es. Den Weisen und Verständigen ist es verborgen, aber den Unmündigen hat Gott es offenbart. Hier ist eine Gnade. Es ist eine Rettung aus Gnade, eben nicht durch Verdienst, nicht durch die sich für groß achten, die sich rühmen, sondern gerade bei denen man es am wenigsten erwartet. Die mühselig und beladen sind, die zerbrochen sind, die wissen, wie schuldig sie sind, die wissen und erkannt haben, wie schwach sie sind. Denen offenbart Gott sein Heil. Und wir haben schon gesagt, Juden und Heiden. Man hat unterschiedliche Studien, wie verhält sich Matthäus zum Judentum. Kann es wirklich ein Jude geschrieben haben, wenn er manchmal so hart ins Gericht geht mit seinem eigenen Volk? Und gleichzeitig gibt es so viel Vertrautes vom Judentum. Aber die wahre Lehre von Matthäus ist, Jesus schafft in seinem Reich eine neue Nation. Eine neue Nation aus gläubigen Juden und gläubigen Heiden. In Matthäus 21, Vers 31, da heißt es, wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Ja, geht es um Gleichnis von den zwei Söhnen. Sie sagen, der Erste, Jesus spricht zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes. Denn Johannes kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht. Die Zöllner aber und die Huren glaubten ihm, aber auch euch aber, als ihr es saht, gereute es auch danach nicht, sodass ihr ihm nicht geglaubt hättet. Also hier geht er ins Gericht mit den selbstgerechten Juden. Und ja, es gibt so, die gläubigen Juden aber, von denen man es am wenigsten erwartet hat, Zöllner und Huren, sie gehen ihnen voran, die ihre Sünden bekennen und erkennen, Buße tun. Und dann heißt es aber in Matthäus 21, geht es weiter, Vers 43, deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben, welche seine Früchte bringen wird. Welche Nation ist gemeint? Es ist einfach die Nation gemeint, die Christus schafft, in dem wahre Frucht, wahrer Glaube, gottgewirkte Werke entstehen und nicht einfach nur ein geopolitisches, ethnisches Reich, eine jüdische Nation, einfach nur dem Papier nach, sondern hier oder dem Blut nach, sondern ein wahres, eine Nation, die ihre Frucht bringt. Eine Nation des Glaubens, die zu Christus gehört. Und werden von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen im Reich der Himmel, sagt Jesus in Kapitel 8, Vers 10. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußerste Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Hier macht Jesus baut ein neues Reich, eine neue Nation auf aus den Gläubigen und sie werden zusammen sein mit Abraham und Isaak, mit den gläubigen Juden, mit den Zöllnern und Huren, die Buße getan haben. Aber die einfach nur auf sich selbst vertrauten, sie werden hinausgeworfen werden. Noch ganz zum Schluss einfach ein paar Themen, die besonders wichtig sind für die Christen, auch im Lesen von Matthäus' Evangelium. Matthäus, er betont das Verhältnis von Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit. Wie kaum ein anderer der Evangelisten warnt er vor Gesetzlichkeit, also vor Heuchelei, vor einem falschen Formalismus, wo es einfach nur um das Äußere geht, ja, in Matthäus 15 vor den Übertretungen des Gesetzes wegen Menschengeboten, also dass man irgendwie meint, man könne da ein paar Regeln aufstellen und sie haben das Gebot gar nicht richtig verstanden. Die ganze Bergpredigt handelt davon, es geht hier auch um das Herz, es geht um das wahre Innere und die Vollkommenheit, eure Vollkommenheit muss die der Pharisäer bei weitem übertreffen. Matthäus 23, Weherufe an die Pharisäer, diese Heuchelei, die aufgedeckt wird. Ja? Alle Selbstgerechtigkeit wird zerstört. All ihr Selbstverständnis, wie sie meinen, das Gesetz zu halten, ist dahin. Aber er warnt auch vor einem Selbstbetrug, dass man nicht denkt, ach ja, wir brauchen das Gesetz nicht mehr. Ja? Also auch die Bergpredigt, hier ist viel Ethik, wenn man so will, drin im Matthäus-Evangelium. Es wird sehr betont, jeder, der glaubt, er muss Frucht bringen. Früchte des Glaubens zeigen im Handeln und im Reden. Also die Christen, die das lesen, sie werden ermahnt, seid salzig, beweist, dass ihr Salz seid und nicht ein kraftloses Salz. Seid kluge Baumeister, die das Haus auf Felsen bauen und nicht Törichte. Seid Weizen und nicht Unkraut. Seid gute Fische und nicht böse. Tragt ein Hochzeitsgewand und geht nicht ohne in das Reich. Seid tätig im Dienst und nicht faul. Seid weise Jungfrauen und nicht Törichte. Erweist euch als Schafe und nicht als Böcke. Tragt gute Früchte als Beweis eines guten Baumes. Hier wird wirklich betont, es muss einen Unterschied machen. Hier gibt es äußere Anzeichen. Und besonders auch eine Situation von Verfolgung. Matthäus, er warnt, die Christen haben das Pflicht zum Bekenntnis, auch im Leiden. Bei aller Verfolgung, wahrscheinlich hat Matthäus gerade auch in einer Zeit geschrieben, wo die Christen von den Juden und von anderen verfolgt wurden. Und umso mehr diese klare Bekenntnis, wer Christus verleugnet in dieser Zeit und nicht bekennt, vor dem wird auch Christus nicht bekennen vor dem Vater und seinen Engeln. Ja? Notwendigkeit der Nächstenliebe und der Gastfreundschaft. Gerade inmitten von Verfolgung war es so wichtig, dass die Christen untereinander sich aufnahmen. Wer einem nur ein Glas Wasser gibt, weil er ein Jünger ist, dem wird Gott es entlohnen. Ja? Also hier eine klare Anweisung. Lasst es euch etwas kosten und beweist, dass ihr wirklich Jünger seid. Und dann, wie gesagt, die klare Verbindung zum Alten Testament. Hier, das Matthäus-Evangelium ist ein starkes Bindeglied zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Genauso wie Maleachi hinweist auf das Neue Testament, so weist Matthäus sehr, sehr stark zurück auf das Alte Testament. Es gibt über 60 direkte Zitate und mit den Andeutungen, mit so einigen Hinweisen, wie wir jetzt gelesen haben, bei der Antwort auf den Johannes, ich habe einen gelesen, der zählte 129 Verweise auf das Alte Testament aus 25 unterschiedlichen alttestamentlichen Büchern. Tatsächlich kommt mehrmals vor, es steht geschrieben oder wie geschrieben steht oder damit sich erfüllt hat. 15 Mal heißt es, damit sich erfüllt hat. Also Matthäus zeigt hier in Christus, in diesem neuen Reich, erfüllen sich die Verheißungen des Alten Testaments. Und das diente wahrscheinlich sowohl zum richtigen Verständnis des Alten Testamentes, aber auch zur Mission, um gerade Juden zu evangelisieren. Und es macht klar, gerade was das Wesen des Reiches angeht, das Reich Christi hat jetzt begonnen. Und jetzt beginnt die Endzeit. Hier ist etwas, wir befinden uns jetzt in diesen Tagen, wo das Reich Gottes begonnen hat. Christus, der König, er kommt und er wird wiederkommen. Und wir müssen wachsam sein, wie wir leben, wie wir handeln, wie wir unseren Glauben ausmachen und uns nicht betrügen. Ja, der Dienst im Reich, es hat Freude und Leid. Es hat etwas, es kostet etwas, aber es lohnt sich auch, um Christi willen, der König, der wiederkommen wird und alles neu machen wird und all die Seinen hineinführen wird in das Reich seines Vaters. Soweit. War jetzt vielleicht auch ein bisschen erschlagend, aber ich hoffe, ihr konntet zumindest ein bisschen einen besseren Einstieg oder einen besseren Überblick finden. Dann lasst uns mit Gebet abschließen. Unser Herr und Gott, wir danken dir, dass du uns einen König gesandt hast, in Christus Jesus, unserem Herrn. Und dass wir erleben dürfen, dass wir zu seinem Reich gehören dürfen durch den Glauben, dass wir bei ihm sind und mit ihm sind. Ja, dass du, Herr Jesus, mit uns bist, bis ans Ende des Zeitalters. Und so bitten wir dich, Herr, dass du uns weiter das Erkenntnis schenkst, Erkenntnis deines Wortes, dass wir verstehen, Herr, auch das Wesen deines Reiches zu erkennen, dass wir nicht uns selbst täuschen und betrogen werden, sondern auch erkennen, was es heißt, in deinem Reich zu dienen, mit allem Leid, aber auch mit aller Freude und mit all dem Lohn, der damit einhergeht. Hilf uns, Herr, tätig zu sein, gute Frucht zu tragen durch deinen Geist, gegen die Sünden anzukämpfen und, Herr, uns als solche zu erweisen, die zu dir, dem König, gehören und ihn bekennen. Amen.